So, 9 Uhr, ja. Guten Morgen. Ich muss also beichten, ich habe meinen Text irgendwo liegen lassen. Ich denke in Nürnberg oder so. Aber ich weiß, also ich habe da geguckt, wo wir da stehen beim Descartes. Und wir waren ja so weit gekommen, dass er diesen Kernpunkt bestimmt, um den es ihm dort geht. Dass er sagt, ich denke, also bin ich, dieses berühmte Cogito Sum. Darüber haben wir ja noch gesprochen gehabt, nicht wahr? Und wo es ja wichtig ist, dass er da zwar an einigen Stellen Ergo schreibt, aber dass es keine Schluss ist, dann wäre es nämlich zirkulär. Und er sagt, es ist eine unmittelbare Einsicht, eine Intuition, dass wenn ich eine geistige Aktivität vollziehe, denken heißt ja nicht bloß denken, sondern er sagt extra zweifeln, fragen, wollen, nicht wollen, alles das gehört hinein, wo solche Aktivitäten sind, da ist das Ich da. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es hat sich so ja durchgesetzt, Lichtenberg macht mal die Notiz, er sagt, man müsste eigentlich sagen, es denkt, wie man sagt, es blitzt oder es donnert, aber das geht natürlich nicht. Wo dann auch Ricoeur in seinem Buch über das Ich als der andere sagt, ich komme gar nicht drum rum, diese Dimension des Subjekts und des Ich hier anzusprechen. Denken ist eine Freiheitsfunktion, eine geistige Vollzüge, wobei ja der Kern dieses Vollzugs ein Behaupten ist. Das ist das, woran mir liegt. Ich betone das so, weil zum Beispiel Koret in seiner Metaphysik, und der hat das wieder aufgenommen von Rana, der es auch so gemacht hat in seinem Geist in Welt, der ist ausgegangen von der Frage. Er sagt, wenn ich anfange zu denken, dann stelle ich fest, ich frage, und dann ist das doch der nächstliegende Anfang, ich fange an mit dem Fragen. Und suche, was gehört dann dazu, was muss ich, das heißt ja immer Transzendentalphilosophie, was muss ich denken, um denken zu können, was ich denken will? Wie kann ich Frage richtig denken? Das heißt, da sind ja Voraussetzungen gemacht. Wenn ich frage, wo geht es zum Bahnhof, setze ich voraus, dass es einen Bahnhof gibt und dass man da hinkommt und dergleichen. Und deswegen meine ich, in der Gefolge auch von Fichte und Reinhard Laut hier von der Münchner Uni, einem meiner Lehrer eben, dass der Grundvollzug nicht das Fragen ist, sondern das Behaupten. Im Theoretischen wie im Praktischen. Behaupten heißt, ich trete ein für im Theoretischen wie im Praktischen für Wahrheit und Gutheit und setze mich mit meiner Person dafür mit ein. Das merkt man daran, dass Leute befremdet sind, wenn man ihnen sagt, das ist falsch, was du sagst, oder erst recht, wenn man sagt, du täuschst dich oder du täuschst mich, du lügst oder wie immer, dann ist man ganz verwundert. Das heißt, man sagt nicht nur etwas, das wäre für sich eine Proposition. Ich sage, die Zahl der Sterne ist gerade. Aber kein vernünftiger Mensch kann behaupten, dass die Zahl der Sterne jetzt im Moment gerade ist. Woher soll ich das wissen? Das hing ja völlig in der Luft. Und ich behaupte nun, dass diese Grundstruktur der Behauptung, dass das der Kern von geistigen Vollzügen ist. Wenn also der Descartes sagt, ich denke, also bin ich, will er eigentlich sagen, sobald ich irgendeine geistige Aktivität vollziehe, steckt da ein Behaupten drin. Und was heißt jetzt behaupten? Behaupten heißt, ich gehe aus einer offenen Situation, es kann so oder so sein, die Zahl der Sterne kann gerade oder ungerade sein, gehe ich mit Gründen, die ich haben sollte, über zu einer Entscheidung. Also im Urteil steckt immer eine Entscheidung drin. Aus dieser Offenheit, ist die Zahl der Sterne nun gerade oder ist sie nicht gerade? Oder wie ist das? Entscheide ich mich für eine Position und entscheide mich so dafür, dass ich für diese Position Wahrheit beanspruche. Ich sage, das ist so. Das muss man nicht extra dazu sagen. Wenn ich irgendeinen Satz sage, steckt zum Beispiel, das ist eine Tafel, steckt zugleich der Satz drin, und es ist eine Tafel und es ist nicht keine Tafel. Das ist unmittelbar mitgegeben und das darf man nicht als extra Akt denken. Also die meisten Probleme, zum Beispiel mit dem Kreta oder so, die kommen von dort her, dass man meint, das wären zwei Akte. Der eine Akt, ich sage was, und der zweite, ich behaupte, es ist wahr, was ich da sage. Das sind aber keine zwei Sätze. Sondern die Behauptung, und dass es wahr, steckt implizit im ersten mit drin. Das so zu malen wäre schon nicht richtig. Ist das nachvollziehbar? Es ist ganz wichtig, um das richtig zu vollziehen, was dort geschieht, dass hier nicht falsche Schlüsse gezogen werden. Wenn man das auseinandernimmt in zwei Sätzen, dann gibt es ja diese ganzen Tricks, dass dann jemand sagt, ich schreibe hier hin, der folgende Satz ist wahr und dann schreibe ich drunter, der obige Satz ist falsch. Oder so Sachen. Und dann wollen die uns zeigen, dass man da völlig verwirrt ist oder durcheinander. Da gehört ja auch dieser berühmte Kreter dann hin. Dieser Kreter, was ja der Paulus ja anspricht in einem seiner Briefe, dass da ein Kreter ihm gesagt hat, der Epimenides nämlich, hat gesagt, alle Kreter lügen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das wahr ist, dann ist es zugleich falsch. Und wenn es falsch ist, ist es wahr. Und das sei ja ein Erdbeben in der Logik. Ist auch für mich ist das überhaupt gar kein Erdbeben. Sondern erstens bekomme ich diesen Schock nur bei negativen Sätzen. Wenn der sagt, alle Kreter sagen die Wahrheit, dann stimmt es vielleicht nicht, aber jedenfalls ist kein Knoten im Gehirn dabei. Der kommt nur, wenn ich verneinende Sätze formuliere. Das muss man sich schon mal klar machen. Und dann ist die Frage, ob ich jetzt auf jeden Satz und erst recht auf verneinende Sätze überhaupt eingehen sollte. Ich behaupte, dass solche Sätze, wie wenn ich da, also da landen würde, da in Kreta auf dem Flughafen und jemand käme auf mich zu und sagt, hier lügen alle, das gehört genauso in einen Papierkorb wie eine anonyme Denunziation. Das hat gar keinen Sinn, das ernst zu nehmen. Und deswegen hat so die klassische Philosophie gesagt, quod gratis asseritur, gratis negatur. Was ohne vernünftigen Grund und ohne Nachvollziehbarkeit behauptet wird, kann ich genauso wegwischen. Ich muss mich nicht auf jeden Unfug einlassen. Steht schon im Alten Testament, im Buch der Weisheit, man soll mit Toren nicht streiten, denn dann wird man selber töricht. Man soll sich nicht in alles verwickeln lassen. Sehe ich überhaupt nicht ein, dass man das machen muss. Und noch kürzer ist es, das lesen Sie ja dann in diesen Büchern zur Logik, ich verstehe gar nicht, wie das so gescheite Leute so denken können, da steht, dass jemand sagt, ich lüge. Das sei der eigentliche Kern, ich lüge. Ich rege mich da überhaupt nicht auf, wenn jemand zu mir sagen würde, ich lüge. Dann sage ich, dann fang mal an. Denn der Satz selber ist ja noch gar keine weitergehende Inhaltlichkeit. Was soll das? Das ist so ähnlich, wie wenn da auf der Tafel steht, so wenn die Kinder so hinschreiben, wer dies liest, ist doof. Nicht? Ja, wer sich den Schuh anzieht, ist es selber schuld. Ein Satz kann sich gar nicht auf sich beziehen. Wenn ich sage, wer dies liest, das dies kann ja nicht das dies sein, was da steht. Sondern wenn, muss ich es dann schon so auseinandernehmen wie hier. Kann ich sagen, der obere Satz bezieht sich auf den unteren, der untere auf den oberen, das würde ja gehen. Da ist nur die Frage, wer ist so blöd und stellt hier so einen Blankoscheck aus? Ich würde halt nie schreiben, der folgende Satz ist wahr, wenn ich nicht weiß, was da im folgenden Satz steht. Also, Sie merken, mir liegt dran, die Logik alleine, so wichtig sie ist, der darf ich nicht zu großes Gewicht geben, weil sie rein formal ist. Bis hin zu dieser berühmten Geschichte, das war jetzt da vorgestern Abend da wieder in Nürnberg, wo tatsächlich ein Religionslehrer das als Problem hatte und sagt, ja, mit der Allmacht kann man ja nicht reden, denn da kommen wir ja in das Paradox, denn da muss man sagen, wenn Gott allmächtig ist, dann kommt er in das Paradox, dass er keinen Stein schaffen kann, der so schwer ist, dass er ihn nicht mehr heben kann. Und dann wäre die Allmacht aufgehoben. Dann habe ich gesagt, wo ist da die Allmacht aufgehoben? Man muss den Satz nur richtig formulieren. Jeden Stein, den er schaffen kann, kann er heben. Und wo ist das Problem? Ich habe früher gedacht, das wäre ein Kinderwitz. Aber den liest man inzwischen bei theologischen Kollegen. Das war schon mal vor ein paar Jahren ein Artikel in Stimmen der Zeit von einem Kollegen, wo ich dachte, was sind das für dämliche Kinderwitze? Dabei kann man schon beim Anselm von Canterbury lesen, dass Achill unbesiegbar ist. Ist kein Fehler vom Achill, sondern das zeigt die Schwäche seiner Gegner. Man muss nicht besiegbar sein und es ist kein Mangel, unbesiegbar zu sein. Also dieses simple Nicht, was in der Logik wertfrei ist, und dann tue ich zwei Nichts hin und sage, er kann keinen Stein schaffen, den er nicht heben kann, und dann ist man ganz erschreckt und sagt, Gott kann irgendwas nicht. Ne? Dabei muss man den Satz noch richtig angucken, jeden Stein, den er schafft, kann er heben. Na und? Der Lehrer war ganz perplex. Er sagt, das wird er sich merken. Nicht? Aber das ist wirklich, das ist, was soll's? Also das alles habe ich jetzt angeführt, um zu sagen, der eigentliche Fehler meiner Überzeugung nach steckt darin, dass ich diese implizite Behauptung, die in einem Satz drinsteht, so lese, als wäre sie ein ausdrücklicher zweiter Satz. Gestern in der Vorlesung hatte ich ja diese Ausdrücke von Lewis dafür benutzt, wo er sagt, dieses sich direkt richten auf etwas, da contemplate nennt er das, da meditiere ich den Gegenstand, ich intendiere den Gegenstand und dann kann ich aber, wenn ich den Gegenstand intendiere, nicht zugleich mein Intendieren intendieren, sondern das geschieht extra. Das, er nennt das Enjoy, was ich dann mit dem Pfeil mache, wenn ich das wegwische. Ob das ein ganz glücklicher Name ist, ist die Frage. Dass er sagt, das ist mir irgendwie bewusst. Es ist mir bewusst. Natürlich, wenn ich denke, weiß ich auch irgendwie, dass ich denke. Aber nicht so, dass ich das Denke eigens in den Blick nehme. Wenn ich das eigens in den Blick nehme, bin ich schon nicht mehr beim Denken, sondern beim Denken des Denkens. Und das ist was anderes. Also gegen unsere fast unüberwindliche Neigung, dieses Implizite zu einem ausdrücklichen Satz zu machen, was man auch im zweiten Schritt machen kann, müssen Sie das im ersten unbedingt weglassen. Und dann wird es nicht zirkulär, dass jetzt der Descartes sagt, wenn ich hinterher darüber nachdenke, dass ich da vorhin gedacht habe, kann mich natürlich schon mein Gedächtnis täuschen, das ist alles wahr, aber im Moment, wo ich denke, ist mir zugleich bewusst, nicht so, sondern mal das dann manchmal einfach so, dass ich so davon rumgewickelt oder so etwas, dass ich es bin. Und warum ich? Weil eben jedes Denken ein Behaupten ist. Ich trete dafür ein, ich erkläre, dass es wahr, und jetzt kommt der entscheidende Überschritt. Wenn ich von einem Satz sage, es ist wahr, und bitte denken Sie immer gleich mit dazu, dass wir dasselbe beim Handeln tun. Ich handle, und dann steckt implizit drin, das ist gut und richtig. Weswegen wir uns ja versuchen, auch zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, wenn wir uns falsch benommen haben, dann machen wir uns irgendwas vor oder dem anderen was vor. Wir versuchen uns zu rechtfertigen, weil an sich steckt beim praktischen Handeln genauso implizit, wie hier drin steckt, das ist wahr, steckt beim Handeln drin, es ist richtig und es ist gut. Ich tue es, weil es das Richtige ist. Das muss jetzt nicht heißen, moralisch richtig. Der eine sagt vielleicht, ich pfeife auf die Moral, ich denke nur ans Nützliche, das spielt keine Rolle. Jedenfalls ist gut und schlecht oder gut und böse oder richtig und falsch oder wie immer im Praktischen genauso drin wie im Theoretischen. Das wird oft übersehen, wenn die Leute von Wahrheit reden. Deswegen insistiere ich da so drauf und bitte Sie, das nicht zu vergessen. Wenn ich von Wahrheit rede, meine ich immer ganz hebräisch die Wahrheit tun. Und nicht bloß die Wahrheit erkennen. Und jedes Erkennen ist auch ein Wahrheit-Tun, das sehen Sie daran, dass ich durch keine Beweise den anderen dazu nötigen kann, in der Philosophie mir zuzustimmen. Auch wenn er kein Gegenargument hat, muss er überhaupt nicht zustimmen. So halten wir mal offen und ich denke nochmal nach, vielleicht fällt mir bis morgen was ein gegen den. Ich kann niemanden dazu zwingen, zuzustimmen. Das zeigt, dass auch im theoretischsten Urteil die praktische Dimension drinsteckt. Deswegen gehöre ich zu den Leuten, die sagen, die praktische Vernunft ist fundamentaler als die theoretische Vernunft. Und das wird oft übersehen. Bei Guardini kann man immer wieder lesen, Logos vor Ethos, das war so ein Wahlspruch der katholischen Akademiker in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Zum Teil auch so in Konfessionsspannung, weil die evangelischen Christen schon immer stärker auf dem Ethischen so bestanden haben. Und die Katholiken haben gesagt, nein, wir sind also bei der Wahrheit, Logos vor Ethos. Werden immer sagen, nein, ich brauche ein Ethos des Logos. Ich muss also wahrhaftig sein wollen, wenn es mir um die Wahrheit geht. Und das ist ein Willensakt. Unweigerlich. Also, ich behaupte, heißt, ich sage das, was ich dort sage, oder das, was ich da tue, ist richtig. Anselm benutzt dieses neutrale Wort richtig, um das sowohl für das Wahr-Falsch wie für das Gut-Falsch zu verwenden. Stellt er vorweg die Rectitudo, die Richtigkeit. Das finde ich sehr, sehr gut, macht er so in seiner Schrift über die Wahrheit. Da geht er so zurück auf die Richtigkeit und entwirft es von dort her. Richtiges Handeln, richtiges Urteilen. Jetzt kommt der Umschlag, um den es mir geht. Wenn ich behaupte, dass es wahr, dann habe ich im selben Moment behauptet, ich unterstelle mich dem Anspruch der Wahrheit an mich. Das Wort Anspruch und Wahrheitsanspruch ist also sofort doppeldeutig. Ich beanspruche Wahrheit für das, was ich sage oder tue, also Richtigkeit, jetzt in diesem Sinn der Rektitude von Anselm, und ich behaupte damit implizit, ich stelle mich unter den Anspruch der Wahrheit an mich. Anders kann ich überhaupt nicht Wahrheit behaupten. Und diese Doppelung, die drückt jetzt Descartes in religiöser Sprache aus, dass er sagt, sum ergo Deus est. Und meint das genauso wenig als ein Beweis, wie bei dem Ich denke, also bin ich, sondern als eine unmittelbare Intuition. Und das scheint so schwer nachzuvollziehen sein, schon für die Zeitgenossen, haben das nicht verstanden. Deswegen halte ich mich da so bei auf, hier steht es im Text ja nur ganz kurz da so da, macht so zwei Sätze dorthin, dass man sich das wirklich klar macht, die innere Struktur. Laut hat immer darauf bestanden, man sollte eben hier an der Stelle bei Gott nicht an irgendein vollkommenes Seiendes denken, sondern eben an das Licht oder die Wahrheit. Das ist nicht um, sonst denkt man irgendein vollkommenes Wesen oder so ähnlich, aber nicht wirklich Gott. Denn der ist nicht das höchste Seiende, sondern er ist das Sein, mit Thomas jetzt gesprochen. Esse Subsistenz, ein in sich existierendes Sein, dann darf man nicht als ein Seiendes denken, so mit einer Pyramide, unten sind die Steine, dann kommen die Pflanzen, dann kommen die Tiere, dann kommen die Menschen, dann kommen die Engel und dann kommt Gott, so an die Spitze der Pyramide, der gehört da nicht rein. Sondern er ist die Wirklichkeit und der Ort von allem und jedem. Aber unweigerlich machen wir uns natürlich unsere Bilder dafür und die rutschen auch ins Denken hinein. Und dann steht man bei dem Problem, ja, wie kann das gehen, wo soll das herkommen, das ist also wer anders, der mir hier Befehle gibt. Und dann sind die ganzen Probleme da. Während es eigentlich darum geht, nochmal, ich behaupte, und zwar implizit, nicht so, die Richtigkeit dessen, was ich behaupte, nämlich was ich sage oder tue, und habe damit zugleich gesagt, ich unterstelle mich mit meinem Anspruch auf Wahrheit, dem Anspruch der Wahrheit an mich. Anders gibt es überhaupt gar kein Behaupten. Und jetzt fragen wir uns, also ich mache das ja bei mir auch, und dann stelle ich fest, tatsächlich ist es nicht auszurotten, so die Vorstellung, zuerst bin ich schon mal da und frei und dann kriege ich auch nochmal einen ethischen Befehl. Als ob man überhaupt wäre, vor oder ohne diesen Befehl. Als ob man überhaupt sehen könnte ohne das Licht. Das geht gar nicht. Aber wir kriegen das nicht los, das so zu denken. Das ist, wenn der Fichte sagt, es ist wirklich schwierig, dass die Menschen sich eher dazu bringen lassen, ein Stück Lava hinterm Mond zu sein, als ein Ich.
Könnte es nicht sein, dass wir selbst immer wieder das Rad erfinden wollen?
So ist es. Ja. Aber wo kommt das her? Und ich meine schon, dass das mit dem zu tun hat, was die Theologen Erbsünde nennen, ohne zu wissen, was das ist. Dass da irgendwas nicht stimmt, hängt für mich zum Beispiel auch damit zusammen, was ich ja immer sage, dass wir sowas wie Steine und Hölzer für wirklicher halten, als zum Beispiel geistige Vollzüge. Die sind sowas Luftiges, ob es sie nun eigentlich wirklich gibt, oder was ist das dann mit der Seele oder so ähnlich. Während das ist doch was Handfestes. Was überhaupt nicht handfest ist, was es ja die Physik erklärt, dass es ja zum großen Teil aus Vakuum besteht, ja, diese ganzen angeblich festen Körper. Nicht?
Und ist es nicht so, dass wenn jemand eine Wahrheit in der Erkenntnis herausfindet und jetzt, sagen wir mal, ersetzt es um, dann gibt es ja doch immer die Feststellung, dass A was anderes draus geworden ist oder das dem überhaupt nicht entspricht.
So ist es.
Nicht folgerichtig kommt.
Ja.
Führen muss.
Ja. Das ist so, das sind noch spätere Dinge, die noch dazukommen. Das Handeln immer heißt, neulich habe ich das wieder auch gelesen beim Kollegen im Aufsatz, eben sagt, dieser alte launige Spruch passt wirklich hin. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, das ist einfach das Wesen der Geschichte. Ich fange an, was zu tun, und da ich ja beim Tun immer mit irgendeinem Material zu tun habe, und das setzt einem Widerstand entgegen. Ich kann nicht von mir aus tun, sondern es gibt kein reines Tun für uns. Es gibt wahrscheinlich auch kein reines Erleiden, So, dass man auch da wieder beim Medium wäre. Aber manche Leute sagen, doch, ein reines Erleiden gibt es, wenn man zum Beispiel aus dem Fenster fällt. Nicht? Fällt man dem einfach nach unten, da ist nichts zu wollen. Man könnte schon sagen, dass das so ein Grenzfall des reinen Erleidens ist. Aber es gibt niemals ein reines Tun, weil ich beim Tun immer mit irgendwas zu tun habe, zum Beispiel mit meiner Leiblichkeit, die Stimme kann versagen, man kann einen Herzschlag kriegen und alles Mögliche. Man nimmt einen Stift in die Hand und die Miene kann abbrechen. Also man ist, es gibt kein Handeln ohne Leiden. In dem Moment, wo ich handle, wirkt das, was ich da benutze oder was ich zum Objekt machen will, macht mich zu seinem Objekt. Am deutlichsten wird das ja in den verschiedenen Spielphilosophien und Spieltheorien mit diesem schönen Satz, wer mit etwas spielt, lässt sich immer darauf ein, dass das, womit er spielt, mit ihm spielt. Das ist ja schon das Mädchen, das ja so einen Ball an die Wand wirft und muss dann dahin laufen, wo der Ball runterkommt. Natürlich kann man was mit Einschlagswinkel und wieder ableiten oder so, aber es gibt eine Eigengesetzlichkeit, die dort auftaucht. Also nochmal, reines Handeln gibt es nur im Absoluten. Deswegen ist ein philosophischer Name für Gott Actus Purus, reines Wirken. Bei uns ist jede Art von Wirken ein Erleiden zugleich. Übrigens, was man nicht unterschlagen darf, schon überhaupt für den ersten Anfang zu handeln. Wie komme ich denn dazu zu handeln? Was auch immer, geistig oder sonst wie. Jedes Handeln, behaupte ich, wie jedes Behaupten, ist immer schon eine Antwort auf eine Frage, die an mich ergeht. Irgendwas, ein Duft weht mich an, eine Farbe sehe ich, eine Erinnerung steigt auf, irgendetwas. Wie soll ich denn von mir aus, wenn ich einfach da sitze, zum Handeln kommen, wenn nicht irgendwer und was mich reizt, was zu tun? Wir sind nicht schlechterdings. Spontan, und wenn wir schlechterdings spontan wären, ist es die biologische Spontaneität. Das heißt, da tut sich etwas in unserem Organismus, irgendwas rührt sich da. Aber es ist nie so, dass wir schlechterdings anfangen. Deswegen ist ja so ein wichtiger Satz bei Gadamer zum Beispiel, der kommt da immer wieder vor, der sagt, ich verstehe einen Satz erst dann, wenn ich die Frage weiß, auf die er eine Antwort ist. Und das gilt für jeden theoretischen Satz und für jedes Handeln. Der Hund läuft eben zum Wassernapf, weil er Durst hat. Warum soll er sonst dahin laufen? Bitte?
Hast du die Aussage von Frankl, dass wir vom Leben befragt sind?
Ich meine genau dieses, ja, ja. Das ist eben für mich genau der Grund, dass ich, also diese Idee mit der Frage anzufangen, stimmt nicht. Wir sind erstmal die Gefragten. Und das sage ich auch, wenn ich bei Kirchenleuten zu reden habe, sagt, meint nicht, ihr müsst so predigen oder so Hirtenbriefe schreiben, als hätten die Leute bloß Fragen an euch und ihr hättet zu antworten, sondern eigentlich müsst ihr denen zeigen, dass sie gefragt sind. So wie man auch gesagt hat, also Gott ist nicht eine Antwort auf unsere Fragen, sondern er ist die Frage an uns. Bitte?
Ja. Das ist doch eine absolute Absurdität.
So ist es. Das ist auch eine Reaktion natürlich auf entsprechende Enttäuschungen. Das bleibt dann übrig, weil die Formel heißt ja, ich bin glücklich, wenn ich habe, was ich will. Und je mehr ich natürlich jetzt will, desto prekärer wird es mit dem Glück. Nicht? Also ist die Lösung, man will gar nichts und wenn man dann nichts hat, ist man schon glücklich, weil man alles hat, was man will. So nach dem Motto, er war genügsam und sie war auch mit nichts zufrieden. Ist so, ja. Also das ist tatsächlich der Weg, wie man das einschlagen kann. Und die Frage ist, ob tatsächlich Glück darin besteht, dass ich habe, was ich will. Haben wir gestern Nachmittag ja geredet, wo ich gesagt habe, nein, das eigentliche Glück besteht nicht darin, dass ich habe, was ich will, sondern dass ich mich geben kann und dass die Gabe angenommen wird. Das ist ja ein anderer Entwurf, wenn ich das so mache. Aber da wiederholt sich die Frage, wieso kann ich geben? Ist das meine Spontaneität oder ist das nicht immer schon eine Antwort auf ein Angefragtsein? Also deswegen gehöre ich ja zu den Leuten, die sagen, es geht nicht mit dem Ich los, sondern, wie Levinas das auch sagt, mit dem Mich, oder andere sagen mit dem Mir. Zum Beispiel der Bodo Strauß hat so eine Erzählung geschrieben, wo er sagt, wir sind eigentlich Mir-Menschen, müssen wir sein. Also mir widerfährt etwas, nimmt er dieses etwas aufgeladene, große Wort Widerfahrnis auf. Man könnte statt Widerfahrnis auch einfach sagen, Begegnung oder Eindruck wäre noch schwächer, ein Eindruck. Das erste ist, mich trifft ein Eindruck. Eindruck heißt ja auch nicht, dass mir was eindrückt. Also wenn ich eine Farbe sehe, wird mir ja nicht aufs Auge gedrückt. Also das tut jemand, der mir eins draufhaut, nicht? Nur kranke Augen empfinden Lichtwahrnehmung in dem Sinn als Eindrücke. Aber wir haben nun merkwürdigerweise dieses Wort, einfach übersetzt des Lateinischen, Impressio. Das heißt dasselbe, also auf mich wird was draufgedrückt. Das stimmt aber gar nicht. Sondern ich behaupte, ich werde eigentlich angefragt. Ich werde aus mir herausgerufen, das heißt dann lateinisch provocare, Provokation. Provocare war eigentlich, dass da jemand da unten steht und sagt, hier komm raus, wir prügeln uns jetzt. Also das heißt, er wirft den Federhandschuh hin, nicht? Und man muss dann antworten. Das heißt eigentlich provocare, also jemand wird hier gerufen zur Auseinandersetzung. Es geht also nicht darum, dass jemand auf mich eindrückt, sondern dass er mich herausruft zur Antwort. Und das meine ich sei die Struktur von geistigen Vollzügen. Daher die Behauptung, nicht die Frage ist das Erste, sondern ich werde gefragt. Und wenn ich mit einer Frage antworte, behauptet sich schon die Frage als Frage. Sie ist eine Frage und nicht keine Frage. Drum bei allen Vollzügen Behauptung. Behauptung heißt Wahrheitsanspruch, Richtigkeitsanspruch. Richtigkeitsanspruch heißt, ich unterstelle mich dem Anspruch der Wahrheit. Und was soll jetzt hier Wahrheit heißen? Das kann nicht die einfache Faktizität sein. Sondern Wahrheit hat immer auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun. Das heißt, ich antworte niemals bloß auf den Gegenstand, sondern ich antworte auf den Gegenstand im Licht der Wahrheit. Ich tue das, was richtig ist. Und das kommt nicht bloß von dem Gegenstand her. Weil die Frage ist, was verlangt ein Gegenstand? Wie gehe ich zum Beispiel material echt mit Steinen um? Um ein ganz simples Beispiel zu nehmen. Da kann ich das so machen wie der Votruba und nehme also so diese ganze Wucht von Steinen, die ich da türme. Oder ich kann sowas machen wie das Filigranwerk so beim Ulmer Münster oben hoch, wo das aussieht wie Spitzenwerk. Der Stein erlaubt beides. Ich kann nicht sagen, dass der eine feste Vorschrift macht. Und deswegen kann ich nicht allein von den Materialien ausgehen, sondern die Materialien begegnen mir ja immer schon, Heidegger hat gesagt, in einem Bewandtniszusammenhang. Und warum mache ich das Ganze, was ich jetzt Ihnen hier erzähle? Ich will versuchen, Ihnen deutlich zu machen, was eigentlich gemeint ist, wenn der Descartes sagt, ich denke, also bin ich, und wenn ich bin, dann ist es, Gott ist. Das ist hier damit gemeint und nicht, was die Leute sich so vorstellen, dass er hier unsauber und ontologisches Argument macht oder wie immer oder sich was zurechtlegt. Nein, das ist das, was er hier versucht zu schildern. Deswegen sein Zweifel. Er sagt, ich zweifle, nicht weil ich zweifeln will, sondern weil ich es erreichen will, auf das eigentlich Unbezweifelbare zu kommen. Oder eben im Sinne dieses meines eigentlichen Mottos, da, dieses Wort von der Simone Weil, das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche und darum muss es weggeräumt werden. Und das Unbegreifliche kann nicht ich begreifen, sondern das umgreift mich, das ergreift mich und die Frage ist, ob ich mich ergreifen lasse, im Theoretischen wie im Praktischen. Also ich habe gesagt, es reicht nicht die Wirklichkeit als solche, sondern die Wirklichkeit wird in einen Bewandtniszusammenhang gestellt. Reicht es da, dass dieser Bewandtniszusammenhang durch die Gesellschaft kommt? Oder durch unsere, bekannt würde sagen, durch unsere Vernunftkategorien? Reicht das, die Welt orientieren? Oder brauche ich nicht diesen Punkt, den er dann in der praktischen Philosophie einführt, mit dem kategorischen Imperativ? Und der ist nicht einfach ein Stammbegriff und meine Prägung, sondern das ist die Vernunft schlechthin, die das tut. Und zu diesem Punkt stößt der Descartes durch und erlaubt sich dann zu sagen, dieses Licht, das ist in sich die Garantie von Wahrheit und Gutheit. Die kann nicht schlechterdings in sich täuschend sein. Das ist eigentlich der Kern, behaupte ich, also diese Erfahrung, wie Kant das auch formuliert, kategorischer Imperativ, ein Faktum der Vernunft unbegründbar und unbeweisbar, weil es aus sich selber einleuchtet. Dass Gemeinheit nicht sein soll, dass das Gute sein soll, dass die Wahrheit sein soll, dass man der Wahrheit die Ehre geben soll, das leuchtet aus sich heraus schlechterdings ein. Und zwar leuchtet es nicht rein faktisch-theoretisch ein, sondern als ein Appell an mich, dem zu entsprechen. Und ich weiß, ich kann dagegen handeln, aber dann bin ich im Unrecht. Deswegen sage ich, das ist gewaltlos, dieser Imperativ, aber schlechthinig machtvoll. Bei Godinny heißt das immer, im absoluten Fallen Sinn und Sein zusammen. Das ist also Macht und Licht. Das ist einfach eins. Und das nimmt dann so spätere Philosophie auseinander in der Wertlehre und sagt, da gibt es die Werte, die gelten, die sind nicht. Und dann gibt es das, was ist, aber nichts wert ist. Und das ist keine Lösung. Sondern im Kern ist das genau eins und nicht als Postulat. Sondern das wird genauso erfahren. Und derjenige, der protestiert, der das nicht wahrhaben will, benutzt schon in dieser Anfrage das, was ich eben gesagt habe. Denn der sagt ja dann zu mir, was du sagst, ist falsch und man soll nichts Falsches sagen, sondern das Wahre sagen. Und ich sage jetzt, wie es wahr ist, nämlich, dass wir nicht wissen, ob es wahr ist. Das heißt, der tut genau das, was ich getan habe. Und deswegen sagt der Descartes, das ist ein Fundament hier, das unerschütterlich ist. Und von diesem Fundament aus habe ich dann ein grundsätzliches Urvertrauen in die Wirklichkeit, bei allen Täuschungen, die nochmal passieren können, weil in diesem unmittelbaren Kern geht es nicht. Oder in meiner Sprache sage ich so, sonst gilt ja immer, dass jedes Wissen eigentlich nur ein geglaubtes Wissen ist. Ich meine zu wissen, aber weiß ich, dass ich weiß? Das ist also die Frage, muss ich nicht normalerweise sagen, ich glaube, dass ich weiß. Außer behaupte ich in dem Punkt, den ich Ihnen hier versucht habe darzustellen. Da behaupte ich, dass ich hier weiß, dass ich weiß. Dass ich bin, ohne dass ich schon weiß, wer ich bin, das weiß ich nicht. Das glaube ich. Aber dass ich bin, also dass das hier ein Behauptungsvollzug ist, wo ein Ich drin steckt, ein Verantwortliches, verantwortlich, das zu antworten hat, auf das angefragt werden, das ist unausweichlich, auch wenn die Leute immer Wort den Tod des Subjekts verkünden, damit sie das los sind. Zum Teil schreiben die das ja offen, nicht? Der Schmidt-Salomon hat das ganz klar als Untertitel bei seinem Buch reingeschrieben, Jenseits von Gut und Böse, die neue Leichtigkeit des Seins. Sagt, da muss ich mich nicht schuldig fühlen, denn ich bin es ja gar nicht. Das kann man natürlich machen.
Das ist genau das Problem, was jetzt von den Hirnforschern
so ist, es, genau das.
In Verbindung gebracht
wird.
Das bringt ja alles vor die
Stimme. So ist es. Ich verstehe nur nicht, dass die das selber nicht merken. Also ich hab ja schon öfter erzählt, ich habe ja sowohl mit Roth wie mit Wolf Singer diskutiert. Es ist mir nicht möglich, auch mit Schmidt-Salomon nicht möglich, mit ihm klarzumachen, dass das nicht geht, zu sagen, ich bin nicht frei. Ich bin jetzt nicht frei, denn wenn ich nicht frei bin, habe ich es nicht gesagt und dann mag es zutreffen oder nicht, aber jedenfalls kann man es nicht diskutieren.
Das ist ein reiner Materialismus, oder kann man das
wohl sagen? Ja, heute nennt man das nicht mehr Materialismus, weil das so irgendwie so platt klingt, heute nennen die das Naturalismus, aber es ist dasselbe. Und das sagen wir auch ausdrücklich, Naturalismus.
Das ist nur der Schritt von Hardware zu Software.
So ist es, ja, das sagen die. Das
aber also kann ich denn überhaupt, ich denke, also bin ich, kann ich, wahrscheinlich ist es doch so auch gemeint, dass es ohne Einbringen des Subjekts wirklich dann auch das nicht meint.
Ne, eben, dann ist es das nicht. Wenn kein Subjekt ist, geht nicht.
Wenn das nicht ganz mit reingeht.
Ja. Und jetzt habe ich nur noch eine Aufgabe, muss ich ja noch kurz erklären. Ja, wenn das alles so ist, wie ich da sage, wie kommen die dann auf diese Idee zu sagen, es denkt? Also vom Lichtenberg angefangen bis weiter, die das dann immer zitieren, solche Sätze. Und ich meine, dass der Wahrheitskern, weil ja nichts ganz falsch sein kann, nicht? Dass der Wahrheitskern der ist, dass mir tatsächlich etwas einfallen muss. Also nicht ich handle, da sind wir wieder beim Punkt, ich bin nicht erstmal ein Nominativ, sondern mich beeindruckt etwas, mich befragt eine Wirklichkeit, mir widerfährt etwas. Wenn ich jetzt von Bodo Strauß dieses Mir nehme, wo er sagt, wir sind eigentlich Mir-Existenzen. mir begegnet etwas, mir fällt etwas ein und er hebt es dann ganz auf den Dativ ab, während der Levinas ja auf den Akkusativ abhebt. Der ist mir auch lieber. Also ich bin gefragt, ist an sich der Akkusativ deutlicher als der Dativ. Aber man kann beides nehmen. Entscheidend ist nur, dass nicht der Nominativ das Erste ist, sondern dass der Nominativ aus dem Akkusativ oder dem Dativ kommt. Erst, in anderer Sprache habe ich immer so gesagt, das Ich ist zuerst ein Du. Jemand sagt zu mir Du, entweder jetzt wörtlich oder mit einem Namen oder wie immer, und dann entdecke ich erst, ich bin gemeint. Und das ist die Grenze des Rationalismus beim Descartes, dass er ja geschrieben hat, er findet es ein Unglück, dass wir als Kinder geboren werden und deswegen erstmal da von den Erwachsenen schon verbildet werden. Wir müssten eigentlich als reife, erwachsene Menschen in die Welt treten. Die Frage ist nur, wie das gehen soll. Nicht? Also da übersieht er das und meint, er müsse mit dem Ich anfangen. Und da, meine ich, sollte man mit Descartes über Descartes hinausdenken. Sondern das Ich gehört unbedingt hinein, es ist kein Es denkt. Natürlich nicht. Und wenn man dann weiß, was das heißt mit diesem, davon haben wir ja gesprochen schon, es regnet, es donnert, damit ist natürlich Jupiter gemeint, Jupiter tonat. Also Gott ist damit gemeint, das Absolute. Deswegen kann ich das erstmal so nennen. Es geht nicht von mir aus, ich bin erstmal nicht ein Ich, sondern ich bin der Angefragte, der Beeindruckte, der Angesprochene. Und niemand sagt was, wenn ihm nicht vorher was gesagt hat. Etwas. Wem nichts etwas sagt, der hat auch nichts zu sagen. Denn warum soll er überhaupt was sagen, wenn ihm nichts etwas sagt? Nicht? Das ist ja genau die Schwierigkeit, die sich dann meldet. Also, und wenn ich das so vollziehe, dann meine ich, kann ich den Descartes nachvollziehen. Und das nennt er eben Prinzip, dass ich von dort her ausgehen muss. Und dann habe ich Boden unter den Füßen. Und das finde ich völlig richtig, was er da macht. Nochmal, die Grenze ist, wie jeder in seiner Grenzsituation, dass er hier zu rationalistisch vorgeht, dass er mit dem Ich anfängt, statt mit dem Mich oder Mir. Aber das kann man ja einzeichnen. Das ist ja kein Problem, das da mit hineinzunehmen. Und vor diesem Hintergrund, jetzt muss man wissen, dass es dem Descartes, das ist die zweite Problematik und Schwäche, die er nochmal hat, dass er das Ganze ja, wenn Sie sein Buch nehmen über die Prinzipien und die Regeln, der will ja eine Gesamtdarstellung des Kosmos machen. Da hat er ja diesen berühmten Satz da mit der Philosophie, die Wurzel der Stamm und die Äste sind. Nicht? Die Wurzel ist der eigentliche Boden, die Metaphysik, dieser Kern. Und der Stamm ist dann so die Philosophie. Und dann geht das in die Äste hinein, in das Wissen. Und dieses Wissen, das war ja schon zu seinen Zeiten dann eigentlich schon überholt. Weil da die neue Physik kam mit dem Galilei, sodass das, was er sich da zurechtgelegt hat, mit diesen Ideen, mit der ausgedehnten Substanz und der Denksubstanz und dass sich das trifft in der Zirbeldrüse, weil das das einzige unpaarige Organ da im Gehirn ist, wo man meint, dass da irgendwie die Blutgeister und die Seele sich da irgendwie berührt oder trifft, das war verunglückt. Und auch was er da sonst probiert in der Optik und allem, das war dann schon überholt, sodass man sagen kann, 80% von dem Buch war dann eigentlich schon wieder Blödsinn. Was heißt Blödsinn? Eben vornehmer ausgedrückt, das war dann nicht mehr der Stand der Wissenschaft. Denn Fortschritt geschieht ja nach Sir Popper durch Falsifikation. Das heißt, es ist eben falsch, nur hat man es noch nicht gewusst. Aber der Kern, um den es ihm eigentlich ging, das war aber ja nur der Kern, um das andere aufzubauen, das, finde ich, gilt bis heute. Also das, was ich hier da sagen wollte, mit diesem, dass ich behauptend, das heißt, mich einbringend, eine Antwort gebend auf das, was richtig ist, im Theoretischen und im Praktischen, im Licht der Wahrheit. Das ist hier zugleich gegeben. In einem, dass das im Ganzen besteht. Und das müsste man als Basis annehmen. Ich weiß, ob Sie das also so nachvollziehen können, dass man das dort aufbaut. Das, finde ich, ist der Kern, auch wenn man es weniger rationalistisch jetzt formuliert. damit hängt dann zusammen, dass ich persönlich diesen Ort jetzt weniger im Umgang mit Objekten ansetzen würde, als dass diese Erfahrung dann genau gemacht wird, mich trifft. Wenn ich sage, ich antworte immer auf einen Anruf, ist das Erste, dass mich eben jemand eine Antwort angeht. Wo dann Levinas einsetzt und sagt, mich trifft der Hungerblick des anderen oder der Blick, lass mich nicht sterben oder töte mich nicht des anderen. Das heißt, ich erfahre hier zuerst schon ein Gegenüber. Wobei die Frage ist, ist wirklich das erste Gegenüber die Moral? Das ist der weitere Punkt. Ist der erste Punkt wirklich die Moral, wie es inzwischen ja Levinas dann entwirft, der späte Levinas, ich soll, oder ist das erste nicht, ich werde erstmal willkommen geheißen? So wie das ja auch die Exegeten sagen fürs Alte Testament, es geht ja, die 10 Gebote gehen nicht als Gebote los, sondern davor steht erstmal, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus befreit hat. Also das erste ist reine Lebenszusage. Und so fangen die Menschen an, dass sie also die Augen aufmachen und jemand sagt, wie schön, dass du da bist. In irgendeiner Form, leider gibt es auch in Grenzerfahrungen, wo das eben nicht ganz geschieht, das ist schon wahr, aber wer überhaupt überlebt, hat das erfahren, behaupte ich. Sonst wäre nämlich ein Hospitalismus er oder sie zugrunde gegangen. Es würde alle immer zu wenig an Liebe gekriegt, haben viele ein Extrablatt, aber dass wir so viel bekommen haben, dass wir eben nicht am Hospitalismus zugrunde gegangen sind. Und da behaupte ich, ist nicht die Moral das Erste. Ich insistiere da so drauf, weil die nach dem Selbstverständnis der Religion, wir haben beim letzten Mal das mit der Nathan-Geschichte gehabt, ne? Dass immer also dieser Gedanke der Moral und der Verpflichtung, so auch in den normalen Predigten, die wir zu hören kriegen, immer also Moralpredigten, die dort da sind und nach dem Verständnis, auch nach unserer Gesellschaft, Religionsunterricht kann durch Ethikunterricht ersetzt werden. Es geht in erster Linie um Moral. Und wenn Sie da mal vorblättern, als einer der nächsten Autoren ist der Spinoza, der fängt genauso an und sagt, da gibt es also die Philosophie, da geht es um die Wahrheit und da gibt es die Religion, da geht es um Moral und Frömmigkeit. Deswegen seien das zwei ganz verschiedene Stiefel. Das ist ja dann der größte Kartesianer, könnte man so sagen. Der hat dann den Descartes groß systembildend gemacht, der Spinoza. Also die Moral ist ganz wichtig und da gehört jetzt für den Descartes noch rein, alles was ich entwickelt habe mit dem Zweifel, dass hier der Descartes ja ganz praktisch ist, das steht ja auch auf derselben Seite nochmal, dass er sagt, wir dürfen an allem zweifeln, aber wir sollen das sogar, aber die Moral sollen wir erstmal beibehalten, auch wenn wir sie nicht richtig ausweisen können, weil man sonst nicht leben kann. Das ist eine berühmte provisorische Moral. Ich kann nicht, sagt er, alles abreißen und sitze dann da draußen im Schnee rum, sondern ich muss ja irgendwo wohnen. Und deswegen bin ich zwar ganz scharf in meinem theoretischen Herumzweifeln hier und Denken, aber die Moral behalte ich bei. Die ist einfach so die Weisheit der Alten, das hat sich so gezeigt und bewährt, das muss auch mal irgendwann überprüft werden, natürlich, aber erstmal nicht, sondern erstmal muss ich die Basis finden. Und dann ist der nächste Schritt der, dass dann eben bei Kant von der Religion gar nichts anderes übrig bleibt. Religion ist für Kant den kategorischen Imperativ als Gottesgebot lesen. Und mehr darf Religion nicht sein, alles was darüber hinausgeht, ist Schmeichelei und dergleichen. Und das können Sie schon beim Platon lesen, dass Platon sagt, man darf die Götter nicht um Vergebung bitten oder denen Opfer bringen. Das heißt ja, dass man versucht, die zu bestechen. Und das ist unter dem Niveau der Götter, das ist eine Beleidigung. Und das ist natürlich eine Frontstellung gegen den ganzen Kern der Religion. Wenn Sie mal schauen, das ganze Alte Testament ist immer voll Bitten um Erbarmen. Und die ganze christliche Liturgie auch. Früher waren das beim Kyrie nicht bloß 3-mal Kyrie, sondern 9-mal, nicht? Sogar. Und es geht ständig dort um Erbarmen rufen, um Vergebung. Das ist der Ort der Religion, Vergebung von Schuld, weil da die Philosophie nicht mehr weiterkommt. Und jetzt sagt dann also schon der Platon, das darf ich nicht erbitten, weil er sagt, das ist dann irgendwie die Weichherzigkeit und die Bestechlichkeit der Götter. Wenn ich das unterstelle, das ist unanständig, sonst ist es eben so, wie es ist. Und die Strafe muss einen eben ereilen, damit das in Ordnung kommt, und das darf man auch nicht lassen. Kant geht ja so weit, dass er sagt, wenn ein Staat sich auflöst, muss man vorher noch die Todeskandidaten also hinrichten, die da im Gefängnis sitzen, damit das in Ordnung ist.
Ja. Aber wenn man das richtig betrachtet, ist es doch aber nicht falsch. Ich meine, das Diktum des Christentums hatte ja einen ganz bestimmten Grund. Also wenn man dann wirklich aufrichtig mit sich ist und mit der Sache, dann meine ich, hätte man das zu akzeptieren, dass es zweierlei
Ja, das muss man jetzt mal gucken. Also was ist da eben, ich habe ja gesagt, ganz falsch ist ja nichts. Ist immer auch nochmal richtig. Was meint also jetzt der Plato? Es gibt sicher eine Art von um Vergebung bitten, man eigentlich sagt, ich will mich nicht ändern in meinem Verhalten, aber du musst dafür sorgen, dass es keine Schäden ist. So gehen die Leute ja auch zum Arzt. Sie sagen, ich will weiter rauchen und trinken und alles weitermachen, aber sie müssen dafür sorgen, dass mir das nicht schadet. Nicht? Während wenn der Arzt sagt, nein, du sollst eigentlich jetzt ein ordentliches Leben führen, sollst das lassen oder das lassen, so haben wir nicht gebettet. Ich komme ja gerade zu Ihnen, dass Sie mir hier helfen, dass ich weiter so herumleben kann, wie ich will, aber gesund bleibe dabei. Nicht? Und diese Struktur steckt in uns allen irgendwie drinnen auch und zeigt sich natürlich auch in den Religionen. Das hat der Platon schon richtig wahrgenommen. Und das kann man genauso gut beim Schopenhauer lesen oder bei den Leuten, dass sie da schon beobachten und stellen fest, dass die Leute eigentlich erreichen wollen, dass sie statt ihr Herz zu ändern, einfach noch eine Kerze mehr anzünden und denken, das tut es dann auch. Nicht? Also man sündigt da kräftig her, aber dann geht man mal nach Altötting und dann geht es wieder oder so ähnlich. Nicht? Und das kann ja nicht sein. Und das spitzt sich dann nochmal subtiler zu, auch zwischen den Konfessionen. Weil die Katholiken haben ja dann die Beichte und dann sitzen die armen Evangelen da und sagen, wir müssen so damit fertig werden. Nicht? Ihr einfach Bichtejon und dann könnt ihr wieder weiter sündigen. So kann das ja nicht sein. Nicht? Im rheinischen Katholizismus. Also dass man da gucken muss, wie das da aussieht. Da ist sicher viel dran und deswegen widerspreche ich Ihnen erstmal nicht. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Wie denke ich jetzt Barmherzigkeit eigentlich? Was heißt Barmherzigkeit? Wenn in der Schrift immer wieder die Rede ist, dass das eigentliche Zeichen der Allmacht Gottes ist, die Barmherzigkeit. Dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit eigentlich keine Gegensätze sind, sondern dass die Spitze von Gerechtigkeit Barmherzigkeit ist. Das muss man versuchen zu denken. Das war die große Einsicht Luthers, dass ihm aufgegangen ist, Gerechtigkeit heißt hier nicht, dass ich gerichtet werde, sondern Gerechtigkeit heißt, dass ich gerecht gemacht werde. Das heißt, worum geht es bei der Bitte um Erbarmen? Es kann nicht darum gehen, was in den Menschen drinsteckt, zu sagen, mach es ungeschehen. Was passiert ist, ist passiert.
Ja. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr triftig, weil das sozusagen die Herausforderung an die Transzendenz ist.
So ist es.
Diese Dualität zu verbündeln.
Ja. Und, ja, aber das muss ich, ja, aber jetzt muss man ja erstmal, das ist ja erstmal nur gesagt. Kann man das wirklich denken? Also in den Psalmen gibt es ja diesen einen, ich glaube, das ist der 45 oder 46, wo es heißt, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Was dann immer in den Kodizes wird das dann immer gemalt als Altes und Neues Testament, also die Begegnung Maria mit Elisabeth. Elisabeth fürs Alte Testament und die Gerechtigkeit, so haben das die Christen immer so eingeordnet, nicht? Judentum, Religion der Gerechtigkeit, Christentum, Religion der Liebe, was natürlich ärgerlich daneben ist, denn das Liebesgebot nimmt ja Jesus aus dem Alten Testament, nicht? Er nimmt ja die beiden Texte zusammen aus Deuteronomium und Levitikus. Aber so denkt so das, Paterano sagt immer so, der Vulgärchrist denkt sich das so, nicht? Also gibt es also die Gerechtigkeit, die Juden und die Liebe, die Christen. Das stimmt natürlich nicht. Ich muss also zeigen, ist das bloß geredet oder kann ich das nochmal gedanklich zeigen? Und da wäre mein Versuch der zu sagen, was heißt eigentlich Bitte um Vergebung? Es heißt nicht ungeschehen machen, war mein erster Punkt, obwohl das die Leute sich wünschen. Und so hat das auch zum Beispiel, das ärgert mich bis heute, ich habe es auch nie ausdrücklich von ihr widerrufen gelesen, dass seinerzeit die Frau Sölle in einem Buch geschrieben hat, Bittgebet sei, dass das Kind auf dem Schulweg nach Hause die roten Striche aus dem Schulheft wegbeten will. Das ist nun wirklich nicht der Sinn von Bittgebet. Und das ist erbärmlich, wenn das jemand so sieht als Theologe. Nicht? Also das kann nicht gemeint sein, ungeschehen gemacht werden kann nichts. Zweitens, es kann auch nicht bedeuten, es wird entschuldigt. Das heißt, es ist halb so wild. Es ist doch, wenn man näher hinguckt, nicht scharlachrot die Sünde, sondern nur rosa. Das ist also ein Versuch, wie wir mit uns umgehen und mit anderen und wie auch oft gedacht wird, dass es bei Vergebung geht. Nein, nein, es geht nicht darum zu sagen, es ist nicht so schlimm. Sondern es geht darum, dass es ganz schlimm ist. Aber jetzt, was ist da jetzt eigentlich schlimm? Da ist erstmal, so sagt der Scheler in seinem Schrift über die Reue, das Erste ist das ja, wie konnte ich das tun? Was habe ich da getan? Wie konnte ich das tun? Aber sagt er, tiefer heißt die Frage, was bin ich für einer, der das tun konnte? Das heißt, Vergebung will eigentlich Neuschaffung. Das Bild, was die Propheten wiederholt benutzen, Ezechiel wie auch Jeremias, meine ich, heißt, dass das Herz aus Stein einem aus der Brust genommen wird und man kriegt ein Herz aus Fleisch. Und damit ist völlig klar, dass Menschen nicht wirklich vergeben können. Das ist ja das Höchste, was Menschen können, vergeben. Von der Zweierbeziehung angefangen bis zwischen den Staaten und im Staat der Präsident oder der Kaiser, der König oder so, der hat das sogenannte Gnadenrecht. Dass er sagen kann, das Recht ist das Recht, aber ich kann Gnade vor Recht ergehen lassen. Das ist das Höchste, was Menschen können. Aber weil das eigentlich kein menschliches Vermögen ist, weil kein Mensch mir ein neues Herz geben kann. Kein Mensch kann aus mir eine neue Schöpfung machen. Das ist der Ausdruck, den Paulus benutzt. Kainektisis, neue Schöpfung. Sagt er, und schaffen, da haben wir ja leider im Deutschen auch kein vernünftiges Wort. Wir benutzen dasselbe Wort, was Gott tut. Das sagen wir bei Künstlern und dergleichen, schaffen, schöpfen, dass wir da was machen. Während im Hebräischen ist das ein eigenes Wort, bara, was nur von Gott ausgesagt wird. Weil hier völlig klar ist, da gibt es kein Material und keine in dem Sinn, also Nötigungen oder in irgendeiner Form, sondern es ist völlig souveränes Schaffen aus nichts, Schaffen nach Wirklichkeit und Möglichkeit, ganz und gar, das heißt endis qua endis, fortdauerndes Schaffen, in jedem Moment Ja sagen. Dafür haben die Hebräer ein eigenes Wort, das Alte Testament bara, und wir behelfen uns mit Schöpfen und Schaffen und verwenden das Wort zugleich auch sonst. Und denken dann Gott als eine Ursache, aber Gott ist keine Ursache. Denn Ursache ist definiert als etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Aber Gott macht nicht Mögliches wirklich, sondern er macht erstmal auch die Möglichkeit. Die liegt ihm ja nicht vor. Gott steht ja nicht wie eine Frau vorm Schrank und sagt sich, welches Kleid ziehe ich heute an und dann schaffe ich mal den Splett und mal den und jenen. Da ist ja kein Schrank vorher da, sondern der macht schlechterdings alles. Und da fehlen uns schon die richtigen Worte. Also ist völlig klar, wie Jesus da vergibt im zweiten Kapitel da bei Markus und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dass die Leute sagen, das kann nur Gott. Na klar, kein Mensch kann das, ein Neuschaffen. Wenn ich das aber ansetze, dass das eigentlich bei Vergeben gemeint ist, dann kann ich genau das tun, was der Luther dann sagt, dass er sagt, Gerechtigkeit heißt nicht, mir in dem Sinn Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass ich jetzt den Tod ernte, der die Frucht meiner Sünde ist. Nicht? Davon ist ja bei Paulus immer die Rede, dass die Frucht der Sünde ist der Tod. Klar, man richtet sich selber zugrunde. Und das Licht scheint dann nur drüber über meinen Trümmern. Nein, sondern hier heißt Gerechtigkeit neu schaffen, Recht machen. Als die eigentliche Spitze, und das ist eben noch toller, als aus dem Nichts was schaffen. Denn nichts ist ja erstmal sauber. Daraus was machen, das geht. Aber aus was Verkorkstem was machen. So wie der Michelangelo das hingekriegt hat, aus diesem zerhauenen Marmorstein, den niemand machen wollte, den David zu machen. Und er so geschafft hat, dass er diese kaputten Stellen, die verschwanden dann gerade zwischen den Beinen. Ne? Also sowas hinbringen aus einer wirklichen Zerstörtheit. Nicht zu reparieren, sondern neu zu machen. Deswegen sagt so die Tradition, dass die Macht sich am deutlichsten in der Barmherzigkeit zeigt. Und da geht es nicht um Weichherzigkeit, um Nachgiebigkeit. Es geht genau um diese Kraft, die hier gemeint ist. Und so ein Schaffen aus nichts, das konnte halt der Plato nicht denken. Das hat niemand denken können, außer in der biblischen Tradition selber. Das erste Vatikanische Konzil hat zwar gesagt, dass wir grundsätzlich in der Möglichkeit sind, den Schöpfer zu erkennen. Aber sie hat nicht gesagt, dass das irgendwem geschafft hat. noch nicht mal Plato.
Insofern ist ja Plato, kann wirklich überhaupt nicht zu widerlegen, dass er dann an das Gewissen appelliert. Ja,
genau das. Also genau das ist es.
Gibt es nichts Besseres als Kant?
Finde ich schon. In dem Punkt, eben, was eben, je nachdem, wie man ihn eben liest, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eine Arbeit von dem Eichstätter Norbert Fischer, der macht schon eine ganze Reihe von Jahren, arbeitet der also das Verhältnis der katholischen Philosophie und Theologie zu Kant auf. Weil am Anfang waren auch die Katholiken sehr angetan davon und dann hat sich irgendwie so herausgebildet, dass es so der Philosoph der Protestanten. Und dann gerieten ja die Bücher auch auf einen Index. Ich habe noch damals Indexerlaubnis haben müssen, um den Kant zu lesen, was obendrein noch falsch war, denn die Kritik der reinen Vernunft ist nur auf Italienisch auf den Index gekommen, nicht auf Deutsch. Also das, weil das haben Leute da in Italien also auf den Index gesetzt, nur die italienische Übersetzung, nicht die deutsche. Wenn man genau hinguckt, hat der Norbert Fischer eben auch rausgebracht und schreibt das also völlig klar. Nicht? Aber so war das. Der Descartes war auf dem Index, da musste man Erlaubnis haben. Und eben für Kant auch. Und gesagt, das ist eben falsch. Und der arbeitet seit Jahrzehnten daran hin und sagt, nein, nein, das hat natürlich seine Grenzen. Ich bin nicht in allem einverstanden. Also da bin ich schon der Meinung, dass man nicht sagen kann, der Weg zu Gott ist so abgeschnitten, wie das Kant entwirft, dass er sagt, ich habe hier nur mit der Sinnlichkeit zu tun. Das hängt in meinen Augen zusammen, dass der Kant das, was ich hier mit dem Urteil entwickelt habe, dass das bei ihm zu kurz kommt. Der Kant denkt Urteil als die Synthese von Subjekt und Prädikat und lässt dieses Moment der Behauptung, bedenkt er nicht mit. Das ist zum Beispiel das, was seit Jahrzehnten in seinen Büchern der Pater Salheimer herausarbeitet, der große Kantkenner hier also im Haus. Nicht? Wo er das also zeigt und sieht in seinen Büchern, dass dieser Gedanke des Urteils, der Behauptung, auf der ich hier so insistiert habe, das muss ich einzeichnen und dann stellt sich die kantische Sicht anders dar. Also das wäre ein Punkt, da würde ich aber arbeiten. Ich bin mit ihm einig, dass das Gewissen das eigentlich ist und die praktische Vernunft, aber ich würde das nicht so auseinanderreißen, wie er es tut, was damit zusammenhängt, dass er die theoretische Vernunft ganz nach den Regeln der newtischen Physik denkt. Mit ihrer deterministischen Geschlossenheit und so all dem. Das war seine Grenze, behaupte ich. Also da gehöre ich zu den Leuten, die das bestreiten und sagen, da stimmt was nicht. Aber der Grundansatz ist völlig richtig, dass hier also diese Freiheit, diese Dimension mit hineingehören. Also Moral, und jetzt wieder nochmal zu dem Punkt zurück, auch das ist Kant. Kant hat es ganz massiv mit der Moral. Ich sage, nein, die Moral ist schon eine Weise, wie ich auf empfangene Annahme reagiere. Ganz im Sinne dieser Stellen im Alten Testament. Ich bin der Herr, dein Gott, und habe dir erstmal das Leben gegeben. Und jetzt gebe ich dir noch die Anweisung für glückendes Leben. Und das sind die 10 Gebote. So wie, wenn man ein Gerät kauft, auch eine Gebrauchsanweisung dabei liegt. Die will uns ja auch nicht bevormunden, sondern die erklärt uns nur, dass es sinnvoll ist, mit dem Fotoapparat keinen Nagel in die Wand zu schlagen. Also, dass man sich da einfach dran hält. Das ist eigentlich gemeint. Und wenn das Erste also nicht ein Du sollst ist, dann ist auch der Kern der Religion nicht ein Gehorchen, sondern der Kern der Religion ist, dass man das gut so am Johannesevangelium zeigen kann, so, ja, sagen wir es auch, ungeniert sich die Füße waschen zu lassen. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht, sich lieben zu lassen. Das ist da gemeint, sich zu bejahen als bejaht, hat der Tillich das genannt. Dass es darum eigentlich geht. Deswegen ist mir der erste Glaubensartikel so wichtig. Und wenn ich zum christlichen Menschenbild zu reden habe, rede ich immer erst Viertelstunde, 20 Minuten über diesen ersten Artikel, der in der Neuzeit einigermaßen vergessen worden ist. Nochmal bei den Evangelischen, dadurch, dass sie sagen, durch die Sünde sind wir ganz verdorben, das ist dann die Natur. Wenn Luther von der Natur redet, meint er immer die gefallene Natur. Darum kann der Luther sagen, von Natur aus hassen wir Gott und wollen wie Gott sein. Wenn der Thomas sagt, von Natur aus liebt jedes Geschöpf Gott mehr als sich selber. Da sagt man sich, wie kommt der auf so etwas? So, das kann ich ganz einfach belegen. Keiner ist einfach mit sich zufrieden, sondern jeder will noch dazu lernen, er will noch anderes gewinnen, er will also nicht einfach bei dem stehen bleiben, was er ist, sondern er sucht noch mal über sich hinaus nach anderes. Das heißt, er will das Gute, die Liebe, das geht immer noch mal weiter, nicht, dass er für sich das Höchste hält. Also sagt der Thomas, von Natur aus wollen alle, lieben alle Geschöpfe Gott mehr als sich selbst. Und Gott, das Glück, die Liebe, das Licht, das Gute oder wie immer gemeint ist. Nicht, stellen sich keinen alten Mann mit weißem Bart vor. Und der Luther sagt, von Natur aus hassen wir Gott und wollen wie Gott sein. Weil er mit Natur immer schon die gefallene Natur meint. Also kommt also dieser Schöpfungsgedanke zu kurz. Das macht er gleich schon erst über die Erlösung. Und im Katholischen steckte das ein ganzes Stück auch drin. Wir hatten das früher, in jeder Messe kam dieses Gebet vor, in der am Anfang des eigentlichen Messteils, nach dem Wort Gottesdienst, wunderbar erschaffen, wunderbarer erneuert. Jetzt haben wir das noch, zu Weihnachten kommt das wieder in der Oration vor, da ist heute noch da. Wunderbar geschaffen, wunderbarer erneuert. Und haben auch die Katholiken das vergessen, während ich meine, die Basis ist wirklich zu wissen, ich bin gewollt und angenommen, es ist gut, dass es mich gibt. Das ist die Basis. Und wenn die Leute das klar hätten, wäre etwas weniger an Angst um sich und an dieser ganzen Problematik, mit der wir mit uns und anderen umgehen oder so, wäre aufgehoben, wenn man diesen ersten Glaubensartikel ernst nehme, der dann zwischendurch vergessen war. Eigentlich redet man wieder davon durch die Grünen erst mit der Schöpfung. Zwar haben die dann keinen Schöpfer zum großen Teil, nicht? Aber die Schöpfung überhin. Nicht? Also Sein ist gewollt Sein, ist kein naturalistischer Fehlschluss. Es ist nicht wahr, dass das Sein einfach so darum liegt, sondern es ist gegeben. Aber die Frage ist, mache ich die Erfahrung? Also das ist der Punkt, also der junge Levinas hat ganz scharf gegen Heidegger damit eingesetzt, so ähnlich wie der Choran auch, hat gesagt, Leben ist eine Last, ist eine Zumutung. Und beschreibt das immer, wie der Choran, auch der Choran mit seinen ganzen Aphorismen der Bitterkeit oder so, der war ja geschlagen von der Schlaflosigkeit. Das schildert er ja ganz ausführlich, dass er immer in den Nächten läuft er dann allein durch das Paris da herum und kann einfach nicht schlafen und ist immer total übermüdet. Und von dort her so ganz eben, so wie er eben ist. Und das ist bei dem jungen Levinas genauso, der nimmt als Beispiel die Schlaflosigkeit. Man liegt da und kann sich nicht entkommen. Und dann sagt er, das Sein ist sowas wie ein unentwegt sich, nicht im Wasser, sondern im Sand sich bewegen, so wie in einem Sandsturm. Das weht und alles und man selber fragt sich, wo ist das eigentlich? Man kann sich nicht entkommen ins Schlafen, weil das nicht, man kann nicht einschlafen, wenn man will, nicht? Sondern es muss eben anders gehen. Und sagt, Sein ist eigentlich Schlaflosigkeit. Und deswegen heißt eines seiner frühen Bücher heißt Evasion. Evasion, Ausweg aus dem Sein. Das ist der Punkt, wo er ansetzt und das ist dann zum Beispiel das, was Pontell ja von der Uni in seinem letzten Buch, über Gott und das Sein, dann regt er sich dermaßen auf über den Levinas und sagt, wie kann der so über das Sein reden, weil der vom Sein natürlich kommt im Thomas und Aristoteles und Sein ist die eigentliche Wirklichkeit und das Gute, aber der frühe Levinas sagt, Sein ist was ganz Fürchterliches, wie entkomme ich dem Sein, weil Sein heißt schlaflos sein und verloren sein.
Nochmal eine Frage dazu, wenn man gerade diese unterschiedlichen Daseinsformen betrachtet, warum leugnet man in der Lehre, dass man die Psychologie der Einzelnen sozusagen wegnimmt? Das kann ja gar nicht sein, denn jeder Einzelne, der darüber spricht, ob er nun das Leben bejaht oder verneint, geht von sich aus und das mit Recht. Und wenn das dann auch so postuliert wird, meine ich, dass dann die Psychologie des Einzelnen absolut mit reingehört.
Ja, die gehört auch rein.
Das wird immer ins Abseits.
Ja, warum?
Das ist nicht richtig.
Nee, das ist auch nicht richtig. Aber wo kommt das her? Das kommt von dort her, dass die Leute eben nicht dabei bleiben, zu sagen, ich gehöre mit hinein, sondern dass sie sagen, das ist eigentlich mein Maßstab, überhaupt über die Dinge zu reden. Und ich muss also die Psyche des Einzelnen und seinen Psychismus genau nochmal kontrollieren. Und das macht die Metaphysik. Deswegen, das Wort Psychologie heißt ja heute was anderes als früher. Also das, was wir heute Anthropologie nennen, habe ich noch studiert als Psychologia Rationalis hier im Haus.
Das ist jetzt weggefallen.
So ist es.
Das ist ja eben nicht richtig.
Ja, ja. Aber das war also gemeint, das, was wir also heute Anthropologie nennen. Anthropologie heißt bei Aristoteles noch, dass man so Klatsch über den Menschen verbreitet, also Anthropologen. Das gehört also noch in eine andere Kategorie hinein. Und deswegen ist es dann also die Psychologie und die rationale Psychologie, so hieß dieses Fach. Das heißt, ich denke über den Menschen nach als Seelenwesen, dass der obendrein nochmal ein Subjekt ist mit seinen persönlichen Macken und Vorteilen, das ist ein zweites, aber ich muss ja erstmal auch das Grundsätzliche bedenken. Und dann haben die gesagt, ich mache in der Philosophie diese grundsätzliche Lehre vom Menschen, was wir heute also philosophische Anthropologie nennen, und darin wird die Psychologie eingezeichnet. So macht es auch Hegel, nicht? Dass er sagt, es gibt die Psychologie für das einzelne Subjekt und dann kommt also die Phänomenologie, wo ich so die allgemeinen Weiden habe und gehe von dort aus dann weiter zur Moral und dann zur Sittlichkeit. Also ich muss schon den Einzelnen rausführen. Heute haben wir von der anderen Seite den sogenannten Psychologismus, das heißt, dass man alles eigentlich zurückführt auf diese psychische Situation. Das machen ja auch diese Hirnforscher, von denen Sie vorhin geredet haben. Dass sie sagen, ich nehme das ganz zurück auf das einzelne Subjekt mit seinen Erfahrungen und dann ist die Frage, was das dann bringt. Da weiß ich noch, das war eine ziemliche Diskussion damals in Darmstadt zwischen dem Ernst Bloch und dem Mitscherlich. Wo der Ernst Bloch dann so losgelegt hat, gesagt, ja, das Bonbon, das man da im dritten Lebensalter nicht gekriegt hat, der Mitscherlich wurde weiß vor Wut. Geradezu hat gesagt, was ist denn das hier für eine Vorstellung von Psychologie oder so ähnlich, nicht? Also da lagen sich so die beiden Heroen da im Clinch. Ich war mit da, weil ich Assistent vom Rahner war und der war auch mit eingeladen. Das waren also die drei, der Mitscherlich, der Bloch und der Rahner und die haben da also so diskutiert über das Menschenbild damals. Und da wurde das so ganz deutlich. Wie der Bloch sagt, was heißt hier immer mit diesem Subjekt, mit dem Bonbon da, sondern es geht eben um die Gesellschaft. Der war ja revisionistischer, aber immerhin Marxist, nicht? Der hat es also eher mit der Gesellschaft und mit der Hoffnung. Das war schon deutlich, wie einfach Welten aufeinandertrafen. Prägungen, Persönlichkeiten und richtige Welten. Das war schon eindrucksvoll damals, nicht? Also deswegen völlig zugegeben, ich muss die Psychologie mit hineinnehmen, aber nochmal, ich muss auch aufpassen, wo wird das genügend objektiviert? Wo kriege ich diesen Abstand von mir hinein? Und zwar nicht gleich moralisch, sondern schon auf dieser Ebene eben auch der allgemeinen, was wir hier machen. Deswegen ist das bei mir auch ziemlich gemischt. Also kommt da die Psychologie vor und das andere auch, aber versuch so diese philosophische Dimension immer drin zu haben. Bitte?
Heute haben wir ja eher die Tendenz zu sagen, wir sind alle so schrecklich verwundet und deswegen gibt es keine Sünde, wir sind
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eigentlich nur noch Opfer sind. Alle drängeln sich in der Opferrolle.
Verwundetsein heißt nicht, ich bin nicht mehr verantwortlich für das, was ich tue.
So ist es, ja. Das müsste sein, ja. Ja, also das ist ein Punkt für sich, das meine ich auch. Das besagen ja auch immer stärker so auch die Kulturkritiker. Das ist aber dieses selbstverständliche Muster. Wenn ich mich entschuldige, beschuldige ich andere. Mein Musterbeispiel ist immer schon der Adam. Nicht? Anstatt zu sagen, sei mir armem Sünder gnädig, legt er los und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also erstmal kriegt seine Frau schon eins übergebraten, statt dass die zusammenhalten. Nicht? Und dann als zweites Gott auch nochmal. Die Frau, die du mir gegeben hast. Das ist das Muster von Entschuldigung. Ich war es nicht, also muss es wer anders sein. Das heißt, ich bin eigentlich das Opfer. Und deswegen gab es ja auch schon Bücher, war ja damals schon im vorigen Jahrhundert, nicht der Mörder ist schuld, sondern der Ermordete. Nicht? Der hat den anderen zu sehr gereizt. Das ist so ähnlich wie die Frauen da im Persien, die dann gesteinigt werden, weil die Männer so gierig sind. Nicht? Und sagen, die muss ja den Anstoß gegeben haben. Also es ist immer dieses Muster, was da auftaucht, dass man in der Entschuldigung meiner selbst andere beschuldige. Das ist gar nicht vermeidbar, wenn ich so entwerfe. Deswegen verlangt es einfach schon die Gerechtigkeit und die Nächstenliebe, dass ich meine Schuld auf mich nehme. Denn nochmal, wenn ich sie abweise, ist es unvermeidlich, das kann ich nicht davon trennen, dass ich damit andere beschuldige.
Aber das scheint fast unausrottbar zu sein.
So ist es. Ist
die Diktatoren bis zur alle. Letzten Minute versuchen,
so ist es. Eben, ja, da gibt es so diese berühmten Sätze von dem Milik, nicht? Oder wie hat der geheißen, der Milik, der gesagt, und ich liebe euch doch alle so, nicht? Ja, Milke hat der geheißen, richtig, Milke, nicht? Also das ist genau dieser Punkt. Nee, das muss man sich wirklich klar machen, im Maß, wie ich mich entschuldige, vom Privaten angefangen bis sonst wie, beschuldige ich andere. Und diese Überlegung wird nicht in derselben Weise reflektiert. Muss man sich aber unbedingt klar machen, dass es mit hineingehört. Deswegen ist da schon alles verknüpft. Und nochmal, jetzt bin ich wieder am Moralisieren. Ich wollte gerade sagen, das Ganze, die Moral ist nur eine Antwort auf diese erfahrene Zuwendung. Also das Erste ist, um es auszudrücken, Gnade. Das, wir haben halt dieses Wort, in der Theologie wurde das so eingeschränkt, bis hin sogar der Guardini in seinem Buch Freiheit, Gnade, Schicksal. Dann spricht er ganz kurz an, dass es auch die natürliche Gnade gibt. Keiner hat ein Recht darauf, geschaffen zu werden, überhaupt da zu sein. Es gibt kein Recht auf Sein. Wenn man da ist, gibt es dann Rechte, dass man da jetzt erhalten werden soll und versorgt werden soll. Aber man hat kein Recht darauf, überhaupt da zu sein. Dann spricht er das ganz kurz an, so eine halbe Seite. Und dann geht es doch immer nur weiter, sagt, das ist die Natur. Und dann kommt jetzt die Gnade nochmal zusätzlich dazu, während man sehr viel stärker machen müsste, diesen Gnadencharakter von Dasein überhaupt. Dass das wirklich das Erste ist. Und dass die Moral, behaupte ich dann im zweiten Schritt, da ist dann, habe ich dann einen kleinen Clinch mit Luther, dass er jetzt sagt, das Gesetz ist eigentlich dafür da, um mich meiner Ohnmacht zu überführen. So aus seinem Entwurf. Nicht? Die Bergpredigt kann niemand halten. Und deswegen ist der eigentliche Usus des Gesetzes, dass es mich meiner Verlorenheit überführt. Während ich sage, für mich ist Gesetz in erster Linie ein Geschenk, dass ich überhaupt gewürdigt werde, des Gebots zu lieben, obwohl ich das schon mein ganzes Leben lang nicht richtig erfüllt habe. Sodass man längst sagen könnte, den Splett hake ich ab, von dem verlange ich schon gar nichts mehr. Nicht, dass das jeden Morgen wieder verlangt wird. Ich behaupte also, dass das Gesetz selber Gnade ist oder Evangelium ist, um es jetzt ganz kontrovers theologisch auszudrücken. Nun, das scheidet ja scharf zwischen dem Gesetz, das erstmal mit bestimmten Texten von Paulus, nicht, dass das Gesetz mich der Sünde überführt und das zeigt. Wenn ich sage, das ist, bestreite ich nicht, nur behaupte ich, dass dem noch vorausliegt, wie Israel das übrigens selber gesagt hat, deswegen feiern die ein Fest, Simchat Torah, die Freude an der Torah, wo sie mit den Rollen tanzen. Während sich die Christen vorgestellt haben, das kann man auch bei Hegel lesen, das sind die unterdrückten Juden, die seufzen und leiden unterm Gesetz und reagieren das an die anderen ab. So steht das dann beim Hegel, wenn man das da liest. Und übersieht ganz, dass Israel ganz stolz darauf ist, dass es diese Geschichten im Talmud gibt, dass Gott da sein Gesetz angeboten hat, wie Sauerbier, niemand hat es gewollt. Die Völker haben gesagt, nö, nö, das ist uns so schwierig. Und Israel sagt, komm, gib her, wir machen das schon. Die machen es zwar auch nicht, deswegen müssen da dauernd die Propheten sagen, reißt euch mal endlich zusammen. Nicht? Und der Messias wäre schon längst gekommen, wenn die mal endlich den Sabbat hielten und so Geschichten. Das kann man dann wieder lesen. Aber grundsätzlich diese Freude und der Stolz, wir haben die Tora aufgenommen. Bei uns. Also ich behaupte, dass das Gesetz selber schon Gnade ist. Das ist ja immer so ausgedrückt. Natürlich ist es unangenehm zu sollen. Und nochmal unangenehmer ist es gut sein zu sollen, weil mich das der Tatsache überführt, dass ich es offenbar ohne sollen nicht tue. Trotzdem, wie schlimm wäre ich dran, wenn ich nicht mehr sollte? Sag ich mal, wäre ich ein Tier auf zwei Beinen, wenn mein Gewissen ausfiele. Und drum ist das Erste bei der Moral, dass sie mir geschenkt ist. Und das vermisse ich beim Kant. Es schlägt dann, es gibt ja Punkte, wo es durchschlägt, wenn er sagt, Pflicht, du erhabener Name und mit dem gestürmten Himmel über mir oder so. Aber das wird nicht systembildend. Da hat es dann bloß mit dem Sollen, anstatt zu sagen, das ist tatsächlich ein Geschenk. Und das ist ja auch der Grund unserer Würde. Woher haben wir denn unsere Würde? Die haben wir, weil wir sollen. Nicht, weil wir gut sind. Nee, er könnte es doch schon ausdrücken, dass er sagt, hier, das hängt damit zusammen, dass er, also auch aus seiner pietistischen Erziehung, ja, den kategorischen Imperativ nicht auf Gott zurückführen will.
Das kann man ihm doch aber nicht vorwerfen.
Ich werfe ihm auch nicht vor, ich sage nur, es ist falsch. Ich mache ihm moralisch keinen Vorwurf, weiß, was ich in der Situation gedacht hätte. Ich sage nur, ich darf es anders denken und meine, ich hätte in dem Punkt mehr Recht. Nur das. Nicht? Ja, ja. Nicht? Nee, also das meine ich schon zu sehen, wo kommt das her? Was ist da los? Es ist klar, das sehen Sie zum Beispiel daran, wie er eben das Abraham-Opfer darstellt. Das ist für ihn das Beispiel, wo er sagt, das geht doch nicht. Wie kann der glauben, dass es Gott, der von ihm verlangt, den Sohn zu ermorden. Weil er das nicht historisch einordnen konnte. Und vor diesem Hintergrund sagte er, ich kann unmöglich die Moral auf Religion gründen. Denn dann kommt sowas raus. Wie eben im Europa des Dreißigjährigen Krieges und dieser fürchterlichen Abschlachtereien und mit dem Eingeweiden auf Rollen gedreht da in England und so Geschichten, nicht? Gegenseitig. Das kann ja nicht sein. Also muss ich das entwerfen auf der Vernunft. Und der kategorische Imperativ kommt nicht von Gott, das kann man in der Religion sich so denken, als Gebot Gottes, aber entscheidend kommt er aus der Vernunft. Die Frage ist, ob die Vernunft schlechterdings zu mir sagt, du sollst unbedingt. Das ist die Frage. Und da kann er das nicht in den Formen als Geschenk oder Gnade denken, wie das Israel tut, das kannte er nicht. Und er wusste eben nicht historisch, dass damals eben Kinder geopfert wurden, wie ich immer darauf hinweise, dass auch Jesus ja losgekauft werden musste von seinen Eltern. Sondern sagt, das darf nicht sein. Und ohne dieses historische Wissen gibt es ja nur die andere Lösung, der Kierkegaard, der sagt, in der Frömmigkeit wird die Moral aufgehoben. Da darf man alles machen. Das ist die berühmte Suspension des Ethischen. Gott darf auch den Mord befehlen. Aber das ist genauso schrecklich. Also der Kierkegaard sagt, Gott kann den Mord befehlen. Der kann sagt, nein, wo der Mord befohlen wird, kann es nicht Gott sein. Und die Antwort ist, behaupte ich, dass es nicht um Mord geht. Sondern um Gottgehörigkeit. Und tatsächlich läuft ja auch die Episode darauf hinaus, der soll überhaupt nicht getötet werden, nicht? Sondern stattdessen der Widder. Und das kann man auch nochmal gucken. Aber das ist eine andere Struktur. Ich habe das jetzt nur deswegen angesprochen, um klarzumachen, dass nicht die Moral die Basis ist, während wir heute das so sehen. Die Kirche ist eine Moralanstalt, auch zum großen Teil nach ihrem eigenen Selbstverständnis und in unserer Gesellschaft. Und das ist ein zweites, das erste ist nicht die Moral, sondern das erste ist, dass wir willkommen geheißen werden. Das angenommen sein, das gewollt sein und damit also gesollt sein. Nicht sollen, sondern gesollt sein. Und das ändert alles, wenn wir das so denken würden und das Sollen hineingehört, nach dem Komma, in das Gesolltsein. Dann kämen wir nämlich auch mit den Schwierigkeiten mit uns selbst anders um. Sodass es dann eine Form gibt, wo die Selbstkritik, die wir alle brauchen, aber wo die Selbstkritik umschlägt in Undankbarkeit. Das ist der Punkt, das nimmt dann Kierkegaard wieder die Verzweiflung. Dass ich sage, ich kann mich nicht annehmen, sondern ich will, kann mich erst annehmen, wenn ich ein anderer bin. Jetzt entfaltet er dann den Wahlspruch von Cesare Borgia, wenn der da sagt, aut Caesar, aut nihil. Entweder ich werde Caesar, dann kann ich mich annehmen, oder eben nichts. Also ich selber kann mich nicht annehmen, ich kann mich nicht als gesollt erfahren, sondern erst wenn ich Cäsar werde, kann ich mich akzeptieren. Das ist schon Verzweiflung. So ein Programm ist schon Verzweiflung. Und das prägt unsere Gesellschaft. Deswegen sagt man, Bürgertum ist so die Gesellschaft der Melancholie und der Depression. Und das ist ja das, was wir auch in unserer Gesellschaft ganz massiv haben. Und das, glaube ich, könnte nur von dort her überwunden werden. Dass ich vermittle, dieses gesollt sein und sage ich, wo sehe ich denn das gesollt sein, wo kann ich das erfahren? Und da behaupte ich, ich sehe es im Kern in dieser sinnlichen Erfahrung, die eben nicht zuerst ein Sollen ist, sondern ein gewürdigt werden des Gebots zu lieben. Und da kann man nochmal fragen, warum soll ich eigentlich lieben? Erlaube ich mir auch noch eine Antwort drauf. Irgendwo hört es schon auf, aber da erlaube ich mir noch eine, nämlich ich soll deswegen lieben, damit ich seine Liebe glauben kann. Weil Liebe nur von Liebe erkannt werden kann. Wenn ich Gott nicht glaube, kann ich ihm nicht glauben, dass er mich mag. Deswegen ist das erste Hauptgebot die Liebe zu Gott. Gott hat das nicht nötig.
Aber jetzt gibt es doch die Lebenssituationen, die eben Anforderungen stellen. Nehmen wir mal den Hamlet, der als moderner Mensch humanistischer Prägung schon nicht mehr rächen wollte, in dem Sinn, die ganze alte Gesellschaft.
Das, ja, kann man, das ist schon toll, ja.
Und jetzt wird er durch die Konstellation an dem Hof mit dem Onkel, mit dem Töten seines Vaters, irgendwie langsam kommt er ist ja. vom Gewissen, mhm. zumindest von der damaligen Zeit.
Ja, das ist schon schlimm.
Er recht, ohne eigentlich rächen zu wollen.
So ist es. Und was hätte den retten können? Kann man ja darüber nachdenken. Ich meine, im Nachdenken wäre genau der Punkt, dass er das Dasein eben nicht bloß als eine Zumutung, sondern als ein Geschenk genommen hätte. Dass er das nicht hinbringt. Und deswegen sagt er, ich bin geboren, um da, die Welt ist ganz aus dem Fugen und ich soll sie wieder einrenken. Nicht? Dieser Gedanke, dass alles, was aus dem Fugen ist, ein zweites ist. So wie ich sage, jedes Missverständnis ist zwar betrüblich und schlimm, aber Missverständnisse gibt es nur, wo man sich versteht.
Gut, er lässt sich ja so viel Zeit, dass eigentlich gar kein Zweifel mehr ist. Dadurch haben wir nicht das Gefühl, dass er wie ein Mörder auftritt.
Nein, das tut er auch nicht, aber er ist zu sehr bloß auf die moralische Ebene und seine Aufgabe hin ausgerichtet.
Aber vor dem Problem stehen wir heute noch. Es gibt ja ähnliche Diktatoren, wie gehen wir so um, wie diese Diktatoren mit Menschen umgehen, oder finden wir dann einen Weg, das war ja beim Irakkrieg, wäre ja, ja eine große Chance der Menschheit gewesen, den Saddam nicht so zu behandeln, wie er andere Menschen behandelt.
So ist es, ja.
Da wäre ein Licht aufgegangen, wie vielleicht
so ist es. Aber ich meine, trotzdem, eingreifen muss ich natürlich schon, weil Notwehrtötung kann aufgelegt sein. Ja. Nicht? Ja. Aber eben mit Menschenwürde. Sind uns ganz einig.
Nicht allein durch die Bedrohung
ja,
zu ihm, weil
genau so.
Auch am Leben hin.
So ist es, ja.
Konnte man eigentlich auch alles mit ihm machen, um ihn töten zu lassen. Aber man hat noch ganz banal, wie
so ist
man
es.
Noch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs einfach alles.
Ja, nee, und das ist genau falsch. Eben, deswegen meine ich, aber das kann ja nur losgehen, dass der Einzelne das für sich vollzieht. Wie man das jetzt in, ich bin eben von Shakespeare ganz zu schweigen, also ich will den ja auch nicht verbessern. Ich sage, man kann sich einfach überlegen, wie könnte man die Geschichte weiterschreiben. Wahrscheinlich müsste da irgendwer auftauchen, also es müsste sowas vorkommen wie sicher fundamental erstmal Dankbarkeit. Also diese Dimension, die da hineingehörte fürs Dasein selber und dass ich mich nicht bloß definiere von meiner Leistung, meiner Tat her. Also diese Formel, die ich ja so liebe, stammt von so einem Berliner Theologen, wo gesagt wird, Gott bejaht uns vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Wenn wir in der Gefahr sind zu meinen, wir müssten uns erst durch Leistung liebenswürdig machen.
Jetzt kommt ja in der neuesten Forschung bei zumindest ein paar New Yorker Behörden, dass jetzt felsenfest dazu, dass eben sein Onkel sein Vater war. Also es handelt sich eigentlich um Vatertötung und dieses ganze Problem in seinem Leben war eben noch nicht.
Ja.
Er war noch nicht so weit, den Vater nicht zu töten, wenn man es jetzt.
Ja.
Das ist eine ganz vertrackte.
Eben, aber ich finde, dass eben der Hamlet schon mal am deutlichsten, was ich da am schlimmsten finde, ist, dass er ja den Onkel oder seinen Vater töten kann, aber weil er den im Gebet trifft, tötet er ihn nicht, damit er nicht in den Himmel kommen kann. Und das ist ja so deutlich, also diese Verletzung der Nächstenliebe, die hineingehört, das meine ich, ist so für mich der deutlichste Knackpunkt, wo was nicht stimmt. Wo er
das
eben,
legen Sie jetzt negativ aus, aber
ja, natürlich.
Aber das ist ja die Stärke von Shakespeare, dass er eigentlich nahtlos unser Hiersein zum Jenseits denkt. Also,
ja, nee, das ist gut.
Weiter. Und das wollte er eben nicht gönnen.
Aber das meine ich gerade, dieses Nicht-Gönnen geht nicht.
Nicht gönnen,
die Hitler-Attentäter durften Hitler nicht hassen, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Die mussten ihm wünschen, dass er in den Himmel kommt. Natürlich. Und dass diese Dimension da wegfällt, das ist für mich die eigentliche Schuld Hamlets. Und deswegen kann das gar nicht anders als schrecklich ausgehen. Und mich wundert, dass das so oft übersehen wird oder gar nicht da ist. Ne?
Die ganze Welt sieht's anders.
So ist es. Aber für mich ist das wirklich der entscheidende Punkt, dass der sagt, den bringe ich jetzt nicht um, weil er jetzt betet, sondern warte ich, bis er wieder in der Sünde ist. Nicht? Alles menschlich verständlich. Ja.
Hamlet sagt doch natürlicherweise, es gibt ja auch so ein natürliches Gerechtigkeitsgefühl, das ist ja ungerecht. Mein Vater ist in Qualen, sich sozusagen, weil er in einem Moment getötet wird, wie er selbst als Geist sagt, schrecklich war, wo auch noch Schreckliches in ihm war, nicht bewältigtes, und dann den Mörder sozusagen
Also ich, trotzdem, es geht nicht. Ich muss eben, da landet man natürlich jetzt in der Theologie, ich würde schon sagen, man müsste denken, dass Fegfeuer auf jeden Fall nötig ist und Fegfeuer ist ja nicht nix. Also die, genau wie man sagen muss, was passiert einem Hitler noch, bis der also versöhnt werden kann und bis die Opfer dazu stimmen können. Nicht? Das ist ja ein Feld für sich. Habe ich jetzt gerade so eine dicke Doktorarbeit dazu gelesen, zu diesem Thema, und habe das rezensiert, bei Herder erschienen. Wie denke ich da Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammen? Ich muss ja den Opfern gerecht werden, aber ich muss auch Versöhnung so erreichen können, dass es eben Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich auch hier treffen. Und natürlich ist das, kann man so sagen, für Menschen ist es gar nicht möglich, nicht, das zu erreichen. Deswegen, ich will in dem Sinn jetzt dem Hamlet da keine Vorwürfe machen, das ist ja sowieso eine literarische Figur und Shakespeare schon gar nicht, sondern ich sage nur, ich wundere mich darüber, dass man das so übergeht, denn das wäre die eigentliche Dimension, die da hineingehört. Aber das ist genau der Punkt, wo ich immer sage, das sind die Grenzen von Shakespeare. Also Shakespeare ist der Dichter und Schriftsteller, ich kenne keinen größeren, der den Menschen also so kennt und behandelt wie Shakespeare. Aber wovor Shakespeare ausweicht, ist das Konflikt, sind die Konflikte Gott und Mensch. Dafür muss man Dostojewski lesen. Oder eben Bernanos, das haben sie bei Shakespeare nicht. Und diese Dimension, die, von der her würde ich aber argumentieren, weiß, dass ich damit dem Shakespeare Unrecht tue. Deswegen will ich das ja nicht als Shakespeare-Kritik verstanden wissen. Schon keiner kann alles machen. Shakespeare, der Levinas hat an einer Stelle geschrieben, in dieser Umwandlung dieses Wortes über Platon, da vom Whitehead, der gesagt hat, eigentlich ist die ganze Philosophie Fußnoten zu Shakespeare. Über den Menschen und die Welt. Bei niemandem ist da so viel zu finden, über die ganzen Dimensionen und Tiefen des Menschlichen. Wenn man nicht bloß, also sowohl die Theaterstücke, die Tragödien, die Komödien und seine Gedichte und so dazu nimmt, alles. Ja, unglaublich, unglaublich, was er da alles hat. So ist es. Aber so ist es, können nicht alles. Und genau dieser Punkt fehlt aber, und das wird dann wenigstens bei sowas sichtbar, dass es da irgendwie mit drin steckt, aber nicht wirklich verarbeitet. Und deswegen auch in dem Stück ja nicht groß diskutiert, sondern es wird einfach so als Beispiel für die Erbitterung von dem Hamlet geschildert. Nur weil sie sagten, wie kann denn das gehen? Wir sagen, dann ist genau an dem Knackpunkt anzusetzen. Nur das meinte ich so. Und da ist ja schön, dass wir also so diese Dimension noch dazugehören. Und das heißt ja Weihnachten, nicht? Ich wünsche Ihnen also ein gesegnetes Fest. Schönen Dank miteinander. Und wenn alles klappt, sehen wir uns dann am 16. oder wann ist das, wieder hier. Dann geht es dann mit dem Spinoza weiter, nicht? Danke sehr. So, dann drücken Sie mir einen Daumen, dass ich durch die ganze